Dieser Woche habe ich die Geschichte gelesen von einem Fall in Nigeria. Es ging um einen Mann, der für eine Straftat angeklagt wurde und vor Gericht stand. Das Gericht hat ihn aber freigesprochen und wollte ihn wieder freilassen. Erstaunlicherweise wollte der Mann nichts davon wissen. Er verlangte stattdessen, wieder ins Gefängnis gehen zu dürfen. Ich zitiere aus dem Bericht einer nigerianischen Zeitung, die darüber berichtet hat. Was bis dorthin wie eine harmlose Komödie aussah, nahm allerdings eine absurde Wendung. Die Stille des Gerichtsgebäudes wurde von den Schreien und Bitten des befreiten Häftlings durchbrochen, um ihm doch zu erlauben, wieder zurück ins Gefängnis zu gehen, wobei er um sich schlug und gegen mehrere Gefängnisbeamte ankämpfte. Laut Augenzeugen wurden mehr als 6 Gefängnisbeamte, Gerichtsmitarbeiter und Polizisten benötigt, um den freigelassenen Häftling aus dem Gerichtsgebäude hinauszubringen. Diejenigen, die im Männerkreis waren am Mittwoch, haben auch davon gehört. Da ging es eigentlich um ein anderes Thema, aber etwas Interessantes sehe ich auch in dieser Geschichte. Es hat mich an bestimmte Fälle erinnert, Gespräche, die ich hatte mit Christen, mit manchen Christen, wo sie sagen, sie sollen nicht über ihre Sünden, also Christen, die sagen, sie sollen nicht über ihre Sünden nachdenken. Ja, denn das wäre ein bisschen wie diesen Mann gewesen, der einfach ins Gefängnis der Schuld wieder gehen zu wollen. Deswegen sollen Christen nicht über ihre Sünden nachdenken. Es ist uns ja schon alles vergeben. Solche Christen, mit denen ich im Gespräch war, haben kritisiert Sachen wie Trauern über Sünde oder Sündenbekenntnis, wie wir zum Beispiel jede Woche in unserem Gottesdienst machen. Nun, es gibt freilich eine Art von ungesunden Nachgrübeln über die Sünde, ja, durch den wir uns die Gnade Gottes aus den Augen verlieren. Und das ist tatsächlich ein Problem. Aber ist jedes Nachdenken, ist jedes Trauern, ist jedes Bekennen von Sünde schlecht? Keinesfalls. Nach einem 8-tägigen Freudenfest, von dem wir letzte Woche schon gehört haben, also in Kapitel 8, wobei das Volk ermutigt wurde, sich in dem Herrn zu freuen, kehrt das Volk 2 Tage danach wieder zur Trauer. Warum trauern sie jetzt wieder? Nachdem ihnen davor ausdrücklich gesagt worden ist, sie sollen sich lieber freuen. Wollen Sie in Ihrem Schuldgefühl verweilen, zurück ins Gefängnis, wenn man so will? Obwohl Sie das nicht müssen? Nein. Sündenbekenntnis ist kein Schritt zurück. Vielmehr ist es ein heilsames Katapultieren in neue Höhen des Lebens als Christ, als Gottes Volk. Man soll ein bisschen ein Trampolin vorstellen. Man springt runter, um noch höher geschleudert zu werden. Und je weiter man nach unten geht, je höher kann man greifen. Das ist das Ziel von Trauern und Sündenbekenntnis im Volk Gottes. Es ist heilsam. Es ist ein Katapultieren, ein Hochspringen in neuen Höhen. Diese Stelle zeigt uns, wie das aussieht. Erstens, Sack und Asche, die ersten 5 Verse. Es ist der 24. des 7. Monats, lesen wir. An diesem Tag versammelt sich das Volk wieder, nach dem großen Freudenfest, die sie hatten. Dieses Mal aber, um sich vor dem Herrn zu demütigen. Vers 1, das kommt zum Ausdruck durch das, was sie gerade tragen. Sie sonnen sich dabei von den fremden Völkern ab, das lesen wir in Vers 2. Und das ist keine Diskriminierung, sondern es bringt zum Ausdruck, dass das Volk sich dem Herrn, ihrem Herrn widmen wollen. Es ist wie ein privates Treffen mit ihrem Gott, ein Familientreff, um ins Reine mit ihrem Vater zu kommen. Angeleitet von den Leviten hält das Volk ein inniges Gespräch mit ihrem Gott. Ja, wir sehen hier, Gott redet durch sein vorgelesenes Wort. Ja, das ist, was passiert, wenn wir Gottes Wort hören. Das ist Gottes Reden an uns. Und dann redet das Volk, indem er es Gott anbetet und seine Sünden bekennt. Ja, dieses Wechsel. Wir versuchen das auch in unseren Gottesdiensten zu widerspiegeln. Ja, also wir beten, wir hören Gottes Wort. Wir beten, wir hören Gottes Wort. Es ist ein Gespräch mit Gott, was im Gottesdienst stattfindet. Das ist, was hier passiert. Das geht 6 Stunden lang. 3 Stunden lang redet Gott. 3 Stunden lang antwortet das Volk im Gebet und Lobpreis. Das ist, wenn mit Tag hier die 12 Sonnenstunden gemeint sind. Wenn der ganze Tag gemeint ist, dann sind es 6 Stunden Predigt und 6 Stunden Lobpreis. Stellt euch so ein Gottesdienst vor. Wären wir heute Abend zu Hause. Die Länge aber scheint niemand zu stören. Sie sehnen sich nach diesem intimen, klärenden Gespräch mit Gott. Sie wollen alle ihre Schuld vor ihm ausbreiten. Der Zeitpunkt dafür ist sehr interessant. Wir erinnern uns, dass am ersten Tag des Monats Esra anfing, das Gesetz dem Volk zu lesen. Das hat das Volk zuerst traurig gemacht, da sie einsahen, wie sehr sie sich gegen Gott versündigt hatten. Aber sie wurden ermutigt, nicht traurig zu sein, sondern sich zu freuen. Und dann ist ihnen beim Weiterlesen aufgefallen, dass sie das Laubhüttenfest feiern sollen, was sie taten und große Freude dabei hatten. Und jetzt nach der Feier folgt eine Zeit der Trauer. Die Reihenfolge ist eigentlich umgekehrt. Im jüdischen Kalender war der Versöhnungstag, sogenannte Yom Kippur, an dem das Volk sich demütigte und Buße tat, am 10. des Monats und erst danach das Laubhüttenfest am 15. des Monats. Also eigentlich zuerst trauen und dann feiern. Da gab es aber dieses Mal wohl keinen Versöhnungstag davor, zumindest lesen wir von keinem, sondern es ging direkt ins Feiern. Sie feierten also zuerst und dann trauerten sie. Macht das Volk hier wie bei Karneval und Aschermittwoch. Erstmal ordentlich den Gelüsten des Fleisches nachgehen, bevor man wieder brav wird. Ist das, was hier passiert? Natürlich nicht. Wir haben letzte Woche gehört, dass das Feiern des Laubhüttenfests, das war kein Karneval, das ist auch ein heiliges Fest, angeordnet von Gott. Also wie ordnen wir diese Reihenfolge ein? Der Kontext deutet auf 2 Dinge hin. Zum einen lesen wir in Kapitel 8,18, dass das Volk während des Laubhüttenfests jeden Tag im Gesetz Gottes weiter las. Das heißt, auch während des Feierns wurden sie immer mehr mit ihrer Geschichte konfrontiert. Und es wurde ihnen immer klarer, wie untreu sie waren und wie barmherzig Gott war. Zum anderen scheint das Volk davor noch nicht bereit gewesen zu sein, ihre Schuld ins Gesicht zu schauen. Erinnern wir uns an ihre Reaktion beim ersten Lesen des Gesetzes. Das Volk weinte. Es war zutiefst bekümmert. Es war zutiefst betroffen. Das ging wirklich ans Knochen. Das war zu verstörend für sie. Das war zu viel. Und Esra und die Gemeindeleitung sah das. Und seelsorgerlich sie ermutigt hat, denk über Gottes Gnade zuerst. Ja, mit der eigenen Schuld und Gottes Gericht darüber konfrontiert zu werden, hätte das Volk davor wohl zum Verzweifeln veranlasst. Und deshalb rief Nehemia und Esra und die Leviten, sich der Gnade und der Güte und der Freude des Herrn bewusst zu machen. Das sollte ihnen neue Mut geben. Sie mussten nicht fürchten, dass Gott sie verstoßen hat, sondern sie durften in seine Gnade und in seine Treue Ruhe und Sicherheit zuerst finden. Denn dazu war ja das Laubhüttenfest da, um das Volk an das gnädige und treue Fürsorge Gottes in der Geschichte Israels zu erinnern. ihnen zu zeigen, Gott ist für euch, Gott ist für euch, schau, Gott ist für euch. Da sich das Volk in einem verwundbaren Zustand befand, wurden sie zuerst auf sicherem Boden gestellt. Gesteckt dadurch fühlt sich das Volk jetzt bereit, ihre Schuld ins Gesicht zu schauen, ihre Schuld auszubreiten, zu bekennen. Christen haben oft Angst, über Sünde zu reden oder Schwäche einzugestehen. Denn viele meinen, damit können sie keine guten Christen sein. Als Christ, meinen sie, müsste man eigentlich stark sein, alles im Griff haben. Geht es dir so? Kann es sein, dass dein Zögern oder vielleicht sogar Angst, Fehler und Schuld zu bekennen, darauf zurückzuführen ist, dass du dich davor fürchtest, von Gott verstoßen zu werden? Kinder, wann fällt euch am schwersten einzugestehen, dass ihr Fehler gemacht habt? Natürlich, wenn ihr Fehler macht. Ich würde behaupten, es ist nicht wegen der Konsequenzen oder der Strafen, sondern wenn ihr Angst davor habt, dass eure Eltern euch deswegen weniger lieben werden. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, wo wir Angst haben, abgelehnt zu werden, da fällt es uns am schwersten, Fehler zuzugeben. Bei wem wir aber uns sicher fühlen und wissen, dass der oder die gütig ist und uns nicht verwerfen wird, da fühlen wir uns viel freier, ehrlich und offen zu sein. Also nun, welches Bild haben wir von Gott? Einer, der immer kurz davor steht, uns zu verstoßen, oder einer, der gütig, treu, geduldig und gnädig ist, der seine Kinder nicht verwirft? Je nachdem, wie du antwortest, wird viel über die gefühlte Qualität deiner Beziehung zu Gott sagen. Entweder angstvoll und zurückhaltend oder offen und frei. Freund, wenn du Sünde in deinem Leben erkennst, aber es dir schwerfällt, sie zu bekennen, erinnere dich daran, wie gütig, barmherzig und vergebend Gott ist. Und dass er jeden annimmt und sich über jeden freut, der sich zu ihm wendet. Lass dich wie das Volk dadurch stärken, dadurch festigen, sodass auch du ins die Schuld ins Gesicht schauen kannst, das vor dem Herrn ausbreiten kannst, das bekennen kannst. Geschwister, das hat auch eine Auswirkung auf unsere gelebte Gemeinschaft untereinander. Das ist nicht nur vertikal, das hat auch einen horizontalen Effekt. Wir können als Gemeinde zwei Thermometer zur Hand nehmen. Ich gebe euch zwei Thermometer. Ein Thermometer zeigt, wie sicher und angenommen wir uns in Gott wissen. Ja, und das zeigt sich darin, wie offen und ehrlich wir über unsere eigenen Schwächen miteinander reden. Das ist der eine Thermometer. Der andere Thermometer zeigt, wie viel Raum wir dem Wirken von Gottes Gnade unter uns geben, wie viel wir Gottes Gnade verstanden haben. Und das zeigt sich darin, wie gnädig und geduldig wir miteinander sind. Nun, wie erhöhen wir die Werte in diesen zwei Thermometern? Allein indem die Gnade und Annahme Gottes immer mehr in unser eigenes Herz eindringt. Ansonsten sind wir nicht besser als ein Theater, wo Menschen nur schauspielen und Masken tragen, wo über Sünde nicht geredet werden darf, weil wir Angst vor Gott und auch voreinander haben. Das Traurige dabei ist, dass Menschen, die Sünde tragen, wieder belastet nach Hause gehen. Und was machen wir als Gemeinde? Es wäre wie hungrige Menschen, die zu einem Haus voll Essen gehen, da aber keiner dem anderen zeigen will, dass er Hunger hat, redet keiner darüber und keiner geht in die Küche, um Essen zu holen, da alle Gesicht wahren wollen. Und sie gehen alle lieber wieder hungrig nach Hause. Es wäre traurig. Oft ist Gemeinde so. Geschwister, lass uns kein Theater sein, sondern ein Krankenhaus. Ein Ort, wo Menschen krank und schwach sein dürfen. Ein Ort, wo Menschen Sünde ohne Furcht eingestehen dürfen. Denn sie wissen, dass sie hier Vergebung und Heilung erleben dürfen. Ein Ort, wo keiner fragt, was machst du hier? Denn sie sind hier genau richtig und sicher und dürfen Heilung erwarten. Zu so einem Ort wurde Jerusalem nach dem Laubhüttenfest. Deshalb fühlte sich das Volk jetzt frei, Gott zu loben und Sünde zu bekennen. Und dazu kommen wir. Wir sehen die Treue und die Untreue, die Treue Gottes und die Untreue des Volkes in den nächsten Versen, Vers 6 bis 31, das ist das Gebet des Volkes. Dieses Gebet fasst die ganze Geschichte von der Schöpfung an bis zu den Tagen Nehemias zusammen. Also Kinder, ich gebe euch einen Sheet. Wenn euch gefragt wird, in Jungschar oder Teamkreis das ganze Alte Testament zusammenzufassen, einfach Nehemia 9, 6 bis 31 ausschlagen und vorlesen und dann werden alle klatschen. Diese Geschichte ist eigentlich eine Tragödie. Sie ist ein trauriges Wechselspiel zwischen Gottes Treue und der Untreue seines Volkes. Habt ihr gemerkt, dass ich das gelesen habe? Dieses Wort groß, die ganze Zeit. Entweder die große Untreue des Volkes oder die große Barmherzigkeit Gottes. Ein Wechselspiel, die ganze Zeit. Es geht zum einen und dann zum anderen. Lass uns einen schnellen Durchlauf durch sie machen. Vers 6 wird Gottes schöpferische Macht gepriesen, wie es in der Schöpfung sichtbar wurde. Seine Erhabenheit, wie auch seine alles erhaltende Kraft werden gelobt. Er ist deshalb anbetungs- und auch vertrauenswürdig. Und dann in den Versen 7 und 8 wird Gottes erwählende Gnade und Bundestreue hervorgehoben, wie es in seinem Umgang mit Abraham, dem Vater des Volkes, so sichtbar wurde. Er zeigte dadurch, dass er ein Gott ist, der sein Wort hält. Und dann die Verse 9 und 11, bis 11 fassen zusammen, wie Gott sein Volk wunderbar aus Ägypten und aus der Sklaverei befreite und das Schilfmeer vor ihnen zerteilte und sie durch das Meer hindurch geleitet hat. Das offenbart, dass der Gott Israel stärker und mächtiger ist als alle Supermächte der Welt und auch ihre Götter. In den Versen 12 bis 15 leitet Gott das Volk sicher durch die Wüste. Er gibt dem Volk seine guten, wahrhaftigen und heiligen Geboten, die dem Volk gut tun soll. Er speist sein Volk wie ein fürsorglicher Vater und bereitet für es ein weites, großes Land vor, für das sie gar nichts geleistet haben. Was sagt man? Danke. Aber nicht dieses Volk. Vers 16 bis 18, da sehen wir, das Volk wird übermütig. Dieses Wort ist das gleiche Wort, die im Vers 10 die Ägypter beschrieben hat. Also dieses Volk, das Gott heilig sein soll, ähnelt vielmehr unheiligen Nationen. Sie achteten gering, was Gott für sie getan hat und wollen sogar wieder zurück in die Sklaverei. Dennoch war Gott treu und hielt zu ihnen. Vers 17, Gottes Charakter wird beschrieben. Er ist gnädig, barmherzig, vergebungsbereit, langmütig und von großer Güte. Und dann Vers 19 wird die große Barmherzigkeit Gottes steht gegenüber den großen Lästerungen des Volkes in Vers 18. Ja, so groß ihre Sünden, so groß ist Gottes Gnade, größer ist Gottes Gnade. Und das wird verbildlich in den Versen 19 bis 25. Er bleibt weiter bei ihnen. Er führt sie weiter. Er ernährt sie weiter. Er unterweist sie. Er verlässt sie nicht. Er bringt sie ins verheißene Land und vertreibt große und mächtige König vor ihnen. Er ließ das Volk zahlreich werden, wie er verheißen hatte, und ließ es ein Land einnehmen, für das es nicht gearbeitet hat und nichts geleistet hat. Ja, das Volk fand das Land fertig gerichtet. Es hatte vor sich vorgebaute feste Städte, mit gebauten Häusern innen drin, mit fettem Land drumherum, ausgehauenen Brunnen, Weinberge, Ölbäume, Obstbäume, die Menge. Sie durften das alles genießen, kostenfrei. Und wenn das nicht Güte und Treue ist, dann ist nichts Güte und Treue. Das Volk war sicherlich jetzt dankbar, oder? Nein. Vers 26, auf Güte und Treue antworteten sie mit Widerspenstigkeit und Auflehnung. Gleich wie im Vers 18 hatten sie immer noch nur große Lästerungen für Gott übrig. Sie ignorierten ihn und machten ihr eigenes Ding. Vers 27 lesen wir, dass Gott sich züchtigt deswegen durch fremde Völker, damit sie die Folgen ihrer Sünde spürt. Ja, und was Gott durch sie andere Völker antat, ließ er jetzt durch die Völker seinem Volk antun. Aber als das Volk zu Gott zurückkehrte, was machte Gott? Er erbarmte sich wieder. Das ist nur einmal passiert, oder? Von wegen. Vers 28 bis 30, immer und immer wieder. Das ist wie die 60 Runden eines Formel-1-Rennens. Immer wieder das Gleiche. Same procedure, every year. Und auch schaut, wie dieses Gebet endet, wie dieses Teil des Gebets endet, Vers 31. Schon wieder mit der großen Barmherzigkeit Gottes. Das hat das letzte Wort. Seine Gnade, seine Treue, die dieses Volk nicht verlässt. Und so brachte er sie wieder zurück nach Jerusalem in diesen Tagen und ihnen schon wieder einen neuen Start geschenkt. Ihnen sein Wort wiedergegeben und verstehen lassen, damit sie eine bessere Zukunft haben als ihre Vergangenheit. Das ist Gottes Treue. Ihr Lieben, die Geschichte Israels ist nicht nur eine interessante Landesgeschichte für Historiker, wie zum Beispiel die Geschichte Deutschlands oder Großbritanniens oder der USA. Die Geschichte Israels ist besonders. Es ist Gottes Anschauungsbeispiel für uns. Er will, dass wir in Israels Geschichte unsere Geschichte wiedererkennen. Zum einen, dass wir ebenfalls untreu, heilstarrig, widerspenstig, undankbar, rebellisch sind. Aber zum anderen, dass er uns genauso treu, gütig, langmütig, barmherzig und gnädig ist. Erkennst du diese zwei Aspekte in deinem Leben? In deine Lebensgeschichte? Falls wir den ersten Aspekt noch nicht erkennen, also dass wir untreu sind, haben wir ein falsches Bild von uns selbst. Denn die traurige Wahrheit ist, dass wir alle uns gegen diesen Gott, der uns geschaffen hat und uns jeden Moment erhält, dass wir alle gegen ihn aufgelehnt haben. Wir verwerfen seine Gebote und akzeptieren nicht seine Herrschaft über unser Leben, sei es ganz oder auch zum Teil. Wir nehmen seine Gaben als selbstverständlich an, aber ignorieren ihn. Ganz kleines Beispiel, Regen brauchen wir alle oder auch Sonnenschein, wollen wir alle. Es kommt von ihm. Wie oft danken wir ihm aber dafür? Wir machen gern unser eigenes Ding, fragen nicht immer oder auch gar nicht, was er will? Freunde, wenn das dich beschreibt, beharre nicht in diesem Zustand der Untreue und des Unglaubens. Denn wie in Israels Geschichte bleibt ein solches Verhalten nicht unbestraft. Ja, Gottes Geduld hat irgendwann ein Ende. Und für die in Israel, die im Unglauben gestorben sind, war das alles. Gott richtet und sein Gericht ist zu fürchten. Vielleicht ist das aber nicht unser Problem. Wir erkennen schon, wir haben ein Problem. Vielleicht fällt uns viel schwerer und in unserer Lebensgeschichte viel schwerer zu sehen, dass Gott gnädig ist, dass Gott barmherzig ist. Es fällt manchen von uns schwer zu akzeptieren, dass Gott mit uns gnädig und barmherzig sein könnte oder will. Vielleicht fühlst du dich wie eine verkrachte Existenz, dein Leben ist nur ein Scherbenhaufen. Du denkst, du hast Gottes Gnade schon viel zu oft verspielt, einmal zu oft. Wenn das dein Gedanke ist, und du denkst, Gottes Gnade reicht nicht für mich. Erstens, du denkst vielleicht noch zu hoch von den Israeliten. Ja, ihre Sünden waren keine Lappalien. Wir haben nur eine Zusammenfassung hier bekommen. Was sie teilweise taten, würde sogar deine nichtgläubigen Freunde absolut schockieren. Wenn du mir nicht glaubst, lies diese Woche das Richterbuch durch. Dann sag mir nächste Woche, was du über die Israeliten damals denkst. Horrorgeschichten. Und dieses Volk empfängt Barmherzigkeit, Gottes Gnade. Aber zweitens und noch wichtiger, die Größe von Gottes Gnade und Vergebungsbereitschaft können wir darin messen, wie groß das Opfer war, das er für uns gab. Ja, sein Sohn Jesus Christus, der unendlich wertvoll ist. Zu sagen, dass Gottes Gnade irgendwie begrenzt ist, ist zu sagen, dass Jesus und sein Wert begrenzt ist. Oder zu sagen, dass unsere Sünde zu groß ist, ist zu sagen, dass sie größer ist als Jesus Christus, ja, als Gott selbst. Und das ist natürlich Quatsch. Die Größe von Gottes Gnade misst darin, wie groß sein Opfer war. Und die ist unendlich. Die ist genug, auch für deine Sünde. Hab Mut, ihr Lieben. Wir sind untreu, aber Gott ist treu. Und das ist das Entscheidende. Oder in den Worten von Paulus, Römer 5,20, wo das Maß der Sünde voll wurde, ist die Gnade überströmend geworden. Auf dieser Basis und auf ihn allein wagt das Volk Gottes erneut auf Gutes und Segen zu hoffen. Da kommen wir zu der letzten Teil, Wiederherstellung und Erneuerung, ab Vers 32. Das Volk kommt zum Schluss zu ihrer Bitte. Es bittet ihn, dass er auf das Elend schaut, das das ganze Volk getroffen hat, Vers 32. Und dennoch tun sie das nicht, weil sie meinen, sie haben irgendeinen Anspruch drauf. Ja, Vers 33 bis 35, sie betonen nochmal alles Falsches, was sie gemacht haben. Sie sagen, wir verdienen es nicht. Ja, sie geben Gott in allem Recht. Sie bekennen, dass sie nichts außer dem Gericht verdienen, das über sie gekommen ist. Das verdienen sie. Geschwister, das ist ein Beispiel von wahrer Buße. Wahre Buße gibt keine Ausreden und so keine Entschuldigung oder Selbstrechtfertigung. Sie redet die eigene Schuld nicht klein, sie nimmt die Folgen der Sünde nicht übel, sondern akzeptiert sie. Sie grollt nicht über Gottes Ansprüche und Gebote und sie suhlt sich auch nicht in Selbstmitleid. Nichts davon sehen wir hier. Wahre Buße sieht die Dinge, wie Gott sie sieht. Wahre Buße gibt Gott Recht in seinem Urteil und Gericht. Du hast recht, Gott. Du hast recht. Unser Herz ist dagegen nicht wirklich wahrhaft bußfertig, solange da drinnen noch eine Festung steht, von der aus wir Gott mit Anklagen, Entschuldigungen, Schmollen und sonst was bewerfen. Ihr kennt diese Art von Entschuldigung, oder? Tut mir leid, aber wenn du das nicht getan hättest, oder schau meine Situation und so weiter und so weiter. Eine wahrhaft bußfertige Person legt den Widerstand nieder, sie hebt die weiße Fahne hoch und wirft sich vor Gott nieder. Eine wahrhaft bußfertige Person gibt Gott Recht. Ich habe mit einem Freund einmal getroffen, der mir seine sexuelle Sünde bekannte. Ich war zuerst ermutigt in dem Gespräch, aber später im Gespräch wurde mir klar, dass er eigentlich seine Sünde vermisst und hatte Mitleid mit sich selbst, dass Gott ihm diese Sünde wegnehmen wollte. Sofern ich weiß, hat es nicht lange gedauert, bevor er sich wieder in seinen sündhaften Lebensmuster hingab. Seine Buße war nicht echt. Wahre Buße versucht auch nicht, sich würdig zu machen, bevor man zu Gott kommt, sondern man kommt als Unwürdiger vor ihn. Ja, das Volk sagt nicht, Gott, wir haben ja gesündigt, aber schau jetzt auf unsere Werke und alles, was wir für dich getan haben. Das machen sie auch nicht. Hast du schon mal so gebetet oder zumindest gedacht, Gott irgendwie zu zeigen, dass wir seine Vergebung doch verdienen? Lass es uns klar sein, wir können uns selbst nie würdig machen, zu Gott zu kommen. Gott vergibt uns nicht basierend auf unserer vermeinten Würdigkeit. Und deswegen dürfen wir mit aller Schwäche vor ihn kommen. Das ist schön, oder? Gott macht uns würdig. Alle Gründe für seine Vergebung liegen in ihm. Es liegt in seinem Charakter. Ja, darauf appelliert das Volk. Zum einen wagen sie, um Gottes Eingreifen zu bitten, weil sie Gottes Barmherzigkeit kennen. Ihre ganze Geschichte schreit, Gott ist barmherzig. Deshalb können sie noch einmal auf Gottes Barmherzigkeit hoffen. Und zum anderen bitten sie Gott, auf ihre Lage zu schauen, denn diese Lage entspricht nicht dem Plan Gottes für sein Volk. Ja, Vers 36 und 37, das wird betont. Sie sind zwar im Land, das Gott ihren Vätern versprach, aber anstatt Meister über die fremden Völker in dem Land zu sein und die Güte und die Früchte des Landes zu genießen, wie Gottes Plan für sie war und es einmal schon der Fall war, werden sie von Fremden versklavt, der ihre Güte und Früchte für sich selbst nehmen. Es ist genau umgekehrt. Und das Volk sagt, salopp gesagt, es läuft nicht nach deinem Plan, Gott. Und das darf nicht sein. Gott ist doch der große Gott. Er ist mächtig und fürchtgebietend, wie es in Vers 32 heißt, der den Bund und die Gnade bewahrt. Und so sagt es, also das erkennt das Volk. Gottes Plan, seine Verheißung und sein Bund sind fest. Es kann also nicht sein, dass das Volk Gottes in dieser Lage noch lebt. Auf dieser Basis betet das Volk. Gottes Erbarmen, Gottes Macht, Gottes Treue, Gottes Plan. Nicht, was in ihnen ist. was in Gott ist. Das ist die Basis. Und auf dieser Basis hofft das Volk auf Gottes Segen und Eingreifen. Und deshalb wagen sie Gott, um Wiederherstellung und Erneuerung zu bitten. Und in diesem Erwarten erneuern sie den Bund mit Gott als Zeichen ihrer wahrhaftigen Umkehr. Das ist der letzte Vers, was wir gelesen haben, Kapitel 10, Vers 1. Nächste Woche werden wir lesen, was das bedeutet. Wir werden sehen, dass wahre Buße führt zu verändertem Leben. Das ist die Folge davon. Aber wir hören heute hier auf. Geschwister, auf dieser Basis dürfen wir ebenfalls auf Gottes Erneuerung hoffen. Und zwar noch mehr als das Volk Israels damals. Das Volk damals hatte zwar genug Anlass zur Hoffnung, ja, in Gottes Verheißung und auch in den Beispielen aus ihrer Geschichte, aber sie hatten keine Sicherheit, dass ihre Generation diejenige wäre, die alle Erfüllungen von Gottes Verheißung sehen würden. Zum Beispiel Verheißungen im Gesetz, dass Gott ein erneutes Herz gibt, ein vollständiges Herz gibt, einen neuen Geist gibt. Ja, all was sicherstellen würde, dass sie treu bleiben. Denn hier besteht noch die Möglichkeit, vor allem im Angesicht ihrer Geschichte, dass dieses Volk schon wieder fallen würde und könnte. Und am Ende von Nehemia werden wir in 3 Wochen sehen, das hat in der Tat, es hat nicht lang gedauert. Sie waren wieder gefallen. Aber es ist nicht so mit uns heute, die an Jesus glauben. Wir müssen nicht fürchten, dass diese Dinge, dass unsere Zukunft nicht besser ist als unsere Vergangenheit. Denn in Jesus Christus ist Gottes Gnade in Bezug auf uns andauernd und für immer gesichert. Als Jesus am Kreuz starb, ist er ein für alle Mal das Opfer geworden, das Gottes Gericht für immer abwendet und seine Vergebung für immer sicher macht. Und das gilt allen, die durch den Glauben zu seinem Volk gehören. In Jesus Christus wurden ferner alle Verheißungen erfüllt, die Gott jemals seinem Volk gegeben hat. Ja, auch die Verheißungen wie ein neues Herz und ein neuer Geist und eine neue Kreatur und eine Wiederherstellung von allem, was die Sünde jemals kaputt gemacht hat. Das haben wir in Jesus Christus. Im Grunde genommen haben wir in Christus alles, was nötig ist, damit Gottes Plan uns zum vollen und ewigen Genusses des himmlischen Jerusalems zu bringen, erfüllt wird. Darin liegt unsere feste Hoffnung, ihr Lieben. Wir dürfen uns auf Gottes Gnade verlassen für vergangene, gegenwärtige und auch zukünftige Sünden. Denn es ist vollbracht, es ist ein für alle Mal vollbracht. Gottes Plan ist sicher für uns. Nun sind wir frustriert mit ständigem Scheitern? Sind wir schwach? Wanken wir oft? Lass uns aber den Mut nicht verlieren. Wir dürfen mutig jedes Mal wieder aufstehen und vorwärts gehen. Denn in Christus gilt, der hartnäckige Teufelskreis von Treue, Untreue und Gericht ist in ihm gebrochen. Unsere Zukunft ist sicher besser als unsere Vergangenheit. Wir dürfen Veränderung, Erneuerung und Wiederherstellung in unserem Leben erwarten. Es beginnt schon hier und es wächst immer mehr. Und eines Tages will es vollendet sein im Himmel. Denn Gottes Plan für dich in Christus wird niemals durchkreuzt werden. Es kann nicht sein, dass sein Plan nicht funktioniert. Es kann nicht sein. Hab keine Angst, dich mit deiner Sünde auseinanderzusetzen. Deine Sünde zu bekennen, sie vor Gott zu bringen, auszubreiten, sie einander zu bekennen. Steig aufs Trampolin. Erlebe neue Höhen dadurch.